willkommen zu unserem heutigen Immo-Podcast. Mein Name ist Saskia Feil. Ich bin Research-Expertin beim Real Asset und Investment Manager RealCap in München. Und ich spreche heute mit zwei ausgewiesenen Experten über den Münchner Vermietungsmarkt, allgemeine Markttrends und die spannende Frage, wie denn Büromieterinnen in 2023 eigentlich so ticken. Ich begrüße dazu ganz herzlich in der virtuellen Runde Fritz Meyer-Hartmann. Du leitest die Bürovermietung beim Immobiliendienstleister JLL hier in München und bringst rund 20 Jahre Erfahrung im Immobilienbereich mit. Darüber hinaus bist du im globalen JLL-Netzwerk Ansprechpartner für die Beratung von Nutzern und Eigentümern. Dazu begrüße ich meinen geschätzten Kollegen Veit Weidinger. Veit, du bist Direktor für das Vermietungsmanagement bei RealCap und bringst ebenfalls langjährige Expertise mit. Herzlich willkommen, Fritz. Herzlich willkommen, Veit.
Hallo Saskia, grüß dich. Hallo Fritz.
Hallo Fritz. Jetzt habe ich mir im Vorfeld natürlich eure LinkedIn-Profile nochmal angeschaut und habe gesehen, dass ich als Wahlmünchnerin heute ja mit zwei gebürtigen Münchnern spreche. Da liegt meine erste Frage natürlich auf der Hand. Habt ihr denn eine Lieblingsimmobilie in München?
Tja, also da, wenn ich mal starten darf in dem Zusammenhang, die Frauenkirche natürlich, also aber die ist öffentlich und nicht verfügbar für uns in der Immobilienbranche. Ansonsten, wenn es um Bürogebäude geht, bei mir klarer Favorit, meine Hauptaufgabenstellung zurzeit in München, die Ten Towers im Berg am Laim.
Ja, ich habe also neben historischen Gebäuden jetzt unter den modernen Bürogebäuden, ich finde die Hochhäuser spannend. Also wir hatten früher unser Büro in den Highlight Towers. Das war sehr prägende Erfahrung, also so eine Hochhausperspektive zu haben, zumal es in München ja einen Seltenheitswert hat. Ja, und von den etwas kleineren Gebäuden finde ich die Medienbrücke sehr spannend. Die haben wir vor vielen Jahren mal vermietet und verkauft. Und die finde ich ein wirklich spannendes Objekt.
Herzlichen Dank an euch. Dann habe ich tatsächlich die Ten Towers, kenne ich natürlich, die Medienbrücke noch nicht. Dann habe ich auch was ich mir noch anschauen kann in den nächsten Tagen. Ich würde tatsächlich mit Blick so auf unser Leitthema Büromieterinnen, wie ticken die 2023 und allgemein die Märkte, mal von euch wissen wollen. Vielleicht könnt ihr mir da so eine ganz allgemeine, grobe Einschätzung mal geben, denn der Markt hat sich in Summe total verändert in den letzten Monaten und Jahren. Also durch Corona, nach Corona, wirtschaftliche Rahmenbedingungen etc. Mich würde da insbesondere ein Stimmungsbild mal interessieren. Also wo steht der deutsche Bürovermietungsmarkt heute? Könnt ihr da ein bisschen Erläuterung zu geben?
Ja, also wenn ich anfangen darf, also wir haben, wir sehen, das muss man ganz klar sagen, eine deutliche Abkühlung. Ja, also wir sind im Gesamtdeutschen, in den Top 7 haben wir ungefähr 40% des Umsatzvolumens zum Halbjahr, das wir im Vorjahr hatten, also ein ganz deutlicher Rückgang. Wir haben steigende Leerstandsquoten, noch nicht in einem dramatischen Ausmaß, also im Median jetzt von 5,3%, das ist durchaus noch ein gesundes Maß, aber wir kommen natürlich aus Zeiten von historisch niedrigem Leerstand und da sind wir, müssen wir auch einfach annehmen, dass das zunimmt. Ja, wir haben eine Besonderheit, die sehr bemerkenswert ist, und zwar, dass wir trotz unterdurchschnittlichem Flächenumsatz steigende Spitzenmieten sehen. Ja, das ist so historisch noch nie vorgekommen und das ist ein ganz spannendes Bild davon, sagt natürlich was aus. Das heißt, die Nachfrage nach hochklassigen Immobilien und qualitativen Immobilien ist nach wie vor da und die Nutzer sind auch bereit dafür zu bezahlen, trotz der vielen, sage ich mal, etwas besorgniserregenden Parametern, denen wir begegnen, gesamtwirtschaftlich und auch sonst, ja, ist das aber immer noch eine ganz besondere Entwicklung, die wir so noch nie gesehen haben. Ne? Also steigender Leerstand, steigende Mieten. Das passt ja eigentlich in der Erstdiagnose nicht so ganz zusammen.
Fritz, spannend, danke dir. Vielleicht ergänzend dazu auch, Veit, du siehst ja recht viel im direkten Austausch mit Mietern auch in deiner Funktion. Siehst du denn da so allgemeine Trends aktuell am Markt? Also was in 2023 jetzt einfach stark in den Vordergrund rückt, was es in der Vergangenheit nicht gab?
Ja, das sind ja viele Themen, die uns im Moment gerade beschäftigen und alle zusammen. Das Thema Homeoffice ist stark spürbar. Also viele Unternehmen haben erkannt, dass das oder auch die Mitarbeiter, dass ihre Arbeit auch von zu Hause möglich ist und dadurch werden Flächen frei. Und das verschafft natürlich auch nochmal Druck auf den Immobilienmarkt, gerade im Bereich Vermietung, weil auch zum Teil Untermietflächen zu verzeichnen sind. Also wir bekommen auch von unseren Mietern mit, dass die teilweise Flächen abgeben möchten, untervermieten. Und In den letzten Jahren war ja dann die Hoffnung, dass sich irgendwann, je nachdem, wie sich der Markt entwickelt oder auch die Wirtschaft entwickelt, die dann irgendwann wieder aufgesaugt werden, dass das sich irgendwie wieder ausgleichen wird. Jetzt glaube ich, ist es tatsächlich so, Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben. Also wir alle merken, dass das gewisse, also Tage in der Woche gibt, wo mittlerweile ganz klar ist, dass man von zu Hause aus arbeitet, und entsprechend wird das Arbeitsplatz-Sharing immer wichtiger. Also die Arbeitsplätze gehören nicht mehr nur einer Person, sondern die werden geteilt, also die werden nicht mehr zugeordnet. Das hat Auswirkungen auf die Tiefgaragen-Auslastung, auf die Gastronomie in den Gebäuden. Das ist ein Thema. Aber auch die Mieten, also gerade die Innenstadt ist ja fast voll vermietet. Also das ist tatsächlich immer noch ein Umstand, der sich auf die Miethöhen auswirkt. Also da ist die Nachfrage einfach vorhanden. Und weil die Unternehmen ihren Mitarbeitern was bieten wollen. Das ist natürlich eine starke Entwicklung aus Sicht der Arbeitnehmer, dass sie damit rechnen können, gerade bei jungen oder Unternehmen, die expandieren, jetzt Richtung Innenstadt sich ausrichten. Und das merken wir, dass dahingehend auch Objekte, die im Umland vielleicht qualitativ nicht so hochwertig sind, technisch nachgerüstet werden müssen, eher dann das Nachsehen haben werden.
Ja, ich kann das weit aus unserer Perspektive total bestätigen. Also ich denke, was bemerkenswert ist, dass wir wirklich ganz, habe ich eben schon gesagt, dass einen ganz klaren Trend haben zu Qualität. Das heißt, es ist ein ganz großes Thema für die Unternehmen, wie kann ich mein Büro gestalten, dass es für den Mitarbeiter attraktiv ist, nicht nur unter dem Gesichtspunkt, ihn zurückzuholen ins Büro, weil da hat man ja auch eine gewisse Lenkungsbefugnis, sondern auch, dass er sich dort wohlfühlt. Ja, also dass er quasi da gerne hinkommt und dass er dann auch das macht, was er zu Hause nicht machen kann. Ja, das heißt, es muss möglich sein, sich auszutauschen, es muss möglich sein, zu kommunizieren, kreativ zu sein und vor allem, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sich auch mit dem Arbeitgeber zu identifizieren. Weil die reduzierte Zeit, die ich im Büro bin, ist ja die Zeit, in der ich Identifikation zum Arbeitgeber aufbaue. Und das ist vielen Firmen klar geworden, dass das essentiell ist. Ja, gerade auch, wenn man jetzt auf den Blick hat auf Fachkräftemangel und auf Generation Z vielleicht, die als potenzieller Arbeitnehmer da tätig ist. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir sehen auch dieses, wir nennen es Love for Talents, weil War for Talents ein bisschen unpassend ist in diesen Zeiten, finde ich. Aber wir haben einfach einen epochalen Fachkräftemangel. Und ganz viele Firmen haben Sorgen, dass sie ihre Ziele nicht erreichen können, weil die Mitarbeiter nicht gewonnen werden können. Und da ist das Büro und die Lage, die Qualität und die Anmutung des Büros ein ganz wesentlicher Faktor, der junge Arbeitnehmer interessiert.
Ganz kurze ergänzende Frage noch, wenn ich die reinwerfen dürfte an euch beide. Ihr hattet ja so ein paar Punkte aufgeworfen, Trend zur Qualität, Homeoffice, Remote Working und das Thema Lagen, was du ja auch ansprachst, Veit. Seht ihr da einen Unterschied zwischen Objekten in zentralen Lagen und dezentralen Lagen oder sind das allgemeine Trends, die einfach drüber hängen?
Nee, das ist, denke ich, ein klarer Trend, dass sich die Firmen im Moment eher innerstädtisch orientieren, weil sie, wie Fritz ja jetzt sehr gut ausgeführt hat, einfach die Mitarbeiter daran orientieren, mit dem Unternehmen identifizieren. Und das ist, glaube ich, schon immer, also das gab ja immer das Thema Lage, Lage, Lage. Also jeder möchte gerne in der Innenstadt sein, wo einfach Infrastruktur vorhanden ist. Man kommt gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hin. Es gibt Geschäfte für den täglichen Bedarf. Man kann aber auch den Arbeitsbesuch dann abends mit Shopping verbinden. Also das sind ja alles wirklich echte Vorteile. Restaurantbesuch, also die Liste kann man beliebig erweitern. Und wenn man das jetzt in dezentralen Lagen, dann, also dieser klassische Backoffice-Standard, der verliert leider an Attraktivität, weil es einfach nicht mehr nur um das reine Arbeiten geht, sondern auch so ein bisschen dieses Wohlfühlthema. Und wie Fritz ja richtig sagt, die Arbeitgeber, die müssen sich, glaube ich, dahingehend schon die Gedanken machen, was bringt ihn wieder ins Büro zurück, also welchen Vorteil kann ich ihm bieten. Viele haben sich zu Hause sehr gut mittlerweile eingerichtet, meisten haben zwei Bildschirme, der Remote-Arbeitsplatz funktioniert hervorragend, aber wenn ich die Möglichkeit habe, mich vielleicht in einer gastronomischen Einrichtung oder Kollaborationsflächen, also großzügige Flächen hinzusetzen, habe Platz, kann mich da ein bisschen auch mit den Kollegen informell treffen, kann da kleine Besprechungen durchführen, wäre versorgt mit guten Espresso, dann kann das halt einen echten Vorteil bieten, den der Arbeitgeber wahrscheinlich sinnvollerweise mit einplant bei der Neusuche bei ihren Immobilien.
Ja, und jetzt sind wir ja schon voll im Blick auf der Nachfrageseite, auf den Trends. Da darf natürlich in jedem guten Büroimmobilien-Podcast die Frage nach ESG nicht fehlen. Habt ihr da einen Blick drauf, inwieweit die klassischen Nachhaltigkeitskriterien denn da in der Prio-Liste der Mieter weit oben stehen? Vielleicht könnt ihr uns da nochmal abholen.
Also wir haben da eine gewisse Evolution. Wenn wir jetzt Anforderungsprofile auch von internationalen Corporate-Nutzern sehen, dann ist eine Zertifizierung eigentlich ein Standardwunsch. Ja, darüber hinausgehend haben wir aber eine gewisse Evolution erfahren in den letzten wenigen Jahren, wo wir eben merken, dass die Entscheider, die große Projekte, so ein Umzugsprojekt ist ein großes und ja oft auch aufgehangen bei der Geschäftsführung oder im Final in der Entscheidung beim CEO. Und diese Leute haben alle in ihren Zielvorgaben ESG-Ziele definiert. Ja, und da ist der Umzug unter zwei Aspekten ganz wesentlicher Meilenstein, um zu zeigen, dass man das verstanden hat und auch umsetzungswillig und bereit ist. Und zwar einmal um die Firmenziele und jedes große Unternehmen arbeitet oder hat eine ESG-Strategie oder arbeitet dran und kann sich einfach schlichtweg nicht erlauben, dann umzuziehen und das nicht zu berücksichtigen. Und das Zweite ist, dass es sehr, sehr wichtig für die Mitarbeiter auch ist, weil die Mitarbeiter sind mit diesem Thema ebenfalls konfrontiert und fordern das sehr gern vom Arbeitgeber ein. Ja, und finden das auch sehr gut, wenn er es umsetzt. Und wir merken ganz oft, dass außerhalb der klassisch messbaren Parameter, die in ESG einfließen, auch sehr viele so Soft-Faktoren wie Haptik, Ausbau oder sowas, Anmutung des Objekts. Ja, da geht es dann um sehr viele Sachen, die nicht unmittelbar jetzt in das I von ESG einfließen, aber die dem Mitarbeiter zeigen, dein Arbeitgeber hat beim Umzug verstanden, dass das eines der wichtigsten Themen unserer Zeit ist und hat es berücksichtigt. Und das ist einerseits eine Herausforderung, wenn man das nicht leisten kann als Vermieter. Es ist aber auch eine ganz große Chance, weil wenn man es nämlich leisten kann, dann landet man plötzlich auf der Shortlist. Und das wäre vorher nicht so einfach gewesen.
Das kann ich definitiv bestätigen. Also auch bei uns die Anfragen gehen genau in diese Richtung. Man möchte erklärt bekommen, wie ist die Ausrichtung für das Gebäude. Auch das Thema Klimapfad wird immer wichtiger in dem Zusammenhang, auch die Fragestellungen dazu. Und also ich finde, das hat sich natürlich in den letzten 2 Jahren massiv entwickelt. Also gerade vor 3 Jahren hatte ich das Gefühl, dass das Thema mitgeschwungen ist, aber nicht entscheidend war. Aber wie es jetzt Fritz sagt, auch wir erkennen, dass viele der Interessenten das Thema entscheidend machen für eine Anmietung. Also das ist ein K.O.-Kriterium. Also wenn sie dahingehend das nicht erfüllen können, dann wird man sich zum anderen Gebäude zuwenden. Und deswegen macht es sehr viel Sinn, sich gerade bei der Entwicklung im Bestand oder auch in der Projektentwicklung viele Gedanken dazu zu machen und das auch entsprechend nachhaltig dann zu erfüllen. Also den Beweis anzutreten, dass man das auch umgesetzt hat.
Und wenn wir beim Thema ESG gerade sind, Veit, vielleicht eine Frage auch an dich, was so Kommunikationsvermarktungskanäle angeht. Hat sich da aus deiner Sicht auch gerade mit diesem Mieterwunsch ein bisschen was getan? Also in Richtung digitale Strategien versus klassische Formate gedacht. Was siehst du denn da aktuell in den Mieterbedürfnissen?
Früher war die Kommunikation ja klar umrissen dahingehend, man zeigt die Flächen auf, die Struktur, das Gebäudealter, packt es mit Bildern voll und das war eigentlich ausreichend, wenn es in einen guten und entsprechenden Lagevorteil bietet. Also mittlerweile geht man dann natürlich viel mehr in die Tiefe, also man muss eigentlich das Gebäude erklären, dahingehend, wo möchte man mit dem Produkt hin? Ist es zukunftsfähig? Werden diese Themen ESG oder Nachhaltigkeit oder auch Zertifizierungen, wie wird das erfüllt? Und das Ganze erfolgt eigentlich eher digital, wie du richtigerweise sagst. Also so von den klassischen Print-Anzeigen und Medien geht man eigentlich weg und kommt eigentlich jetzt eher so in Richtung Kommunikation, Social Media, Richtung auch heute, das ist ja ein gutes Beispiel, also Podcast, dass man das auf der Tonspur oder aber digital Themen vermittelt, was die Immobilien betreffen. Und ich glaube, das ist ein ganz massiver Trend, der sich noch viel stärker ausweiten wird und man entsprechend die Werbung über Social Media spielt.
Ich kann da vielleicht ganz kurz ergänzen, dass das während der Pandemiezeit natürlich nicht anders ging, ne, dass man sehr viel auch virtuell präsentiert hat. Und wir messen das ja auch, also wie viele Besichtigungstermine machen wir, bevor wir zu einem Mietvertragsabschluss kommen in dem Objekt. Und das hat sich wirklich epochal verändert. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wir haben teilweise Großabschlüsse gemacht, da gab es 4 Besichtigungstermine. Und wir haben früher schon 4 Besichtigungstermine in dem Objekt gehabt, bevor überhaupt klar war, ob man das weiter berücksichtigt. Also das hat sich ganz deutlich reduziert. Im Umkehrschluss heißt es natürlich auch, dass man die Unterlagen, die Informationen, die man transportieren will, anders transportieren muss, weil die Leute interessieren sich ja genauso wie vorher. Es ist ja nicht so, dass das Interesse geringer ist, nur die Vor-Ort-Termine nehmen drastisch ab. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass man fundiert, strukturiert und vollständig das auch digital präsentieren kann. Ja, das kennen wir schon ein bisschen länger bei gerade internationalen Kunden, wo die Entscheidungsebene dann in Übersee sitzen. Da war das schon eher üblich. Aber ich glaube, wer das heute nicht liefern kann, der hat einfach einen starken Nachteil.
Jetzt höre ich da auch raus, dass tatsächlich die Mieteranforderungen digitaler geworden sind und auch bleiben werden, also mit Blick nach vorne übers Jahr 23 hinaus. Vielleicht noch ein Punkt, wenn wir gerade über Mieteranforderungen, veränderte Bedürfnisse sprechen, ein Blick nochmal auf Bestandsimmobilien versus Neubau. Aus eurer Sicht, kann das gut miteinander konkurrieren? Also wissen Mieter und Nutzer in dem Fall beispielsweise die ESG-Vorteile oder auch die Tech-Vorteile, die so ein revitalisierter Bestand bieten könnte, überhaupt zu schätzen? Oder muss hier besser oder anders kommuniziert werden? Fritz, du hattest ja eben schon einige Punkte da reingegeben.
Ja, also wir merken sehr deutlich, es gibt ja gewisse Standards und es wird ja auch an einigen noch gearbeitet, um die Vergleichbarkeit herzustellen. Was man aber sehr deutlich merkt, ist, dass wenn man einen Termin hat und Gebäude bespricht, dass sobald man beispielsweise Daten, Informationen, Zahlen zu Kreislaufwirtschaft, zur Wiederverwendung von Materialien oder gerade zur Einsparung von grauer Energie liefern kann, dass das auf sehr, sehr großes Interesse stößt. Das muss man ganz klar sagen. Und wenn man ehrlich ist, muss man auch ganz offen sagen, wir können nicht Klimaziele dadurch erreichen, dass wir einmal den gesamten Bestand abreißen und neu bauen. Das ist schlichtweg nicht möglich. Und diese Erkenntnis, die verbreitet sich relativ schnell. Also ich glaube schon, dass der Bestand die entscheidende Rolle spielt, ob man da in die richtige Richtung geht, weil auch die Nutzer das zunehmend honorieren. Ne? Und je besser man das transportiert, die Information natürlich, desto besser kommt sie auch an. Aber das ist sicherlich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt.
Sehe ich auch als eine der größten Herausforderungen, den Bestand entsprechend auf Augenhöhe zu entwickeln, dass er mit dem Neubau energetisch konkurrieren kann. Wir sehen das ja aktuell auch bei unseren Objekten. Wir haben Objekte, die sind 20 Jahre alt, Single-Tenant-Struktur, Mieter zieht aus und wir müssen es eigentlich in die Neuzeit transferieren und entsprechend zukunftsfähig dann entwickeln. Und diese Repositionierungsmaßnahmen, die haben mittlerweile massive Priorisierung in Richtung energetische Sanierung. Das Thema Klimapfad spielt mit rein, diese Circular Economy. Wir untersuchen, das gab es, denke ich, vor 5 Jahren noch nicht. Man untersucht mittlerweile die Gebäude nach Baustoffen, nach Materialien. Aus was besteht das Gebäude? Was ist wiederverwendbar? Und ich glaube, das ist ein entscheidender Vorteil Richtung dem Neubau. Klar, der Neubau kann natürlich bei Null anfangen, kann entsprechend Materialien vorsehen, die dann der Zertifizierung gerecht werden. Aber gerade im Bestand haben wir halt, wie ihr das ja vorher schon sagtet, das Thema graue Energie schon gebunden. Und den Riesenvorteil, das ist ein echter Schatz, den gilt es zu heben. Und entsprechend aber auch in diese ganze Bewertung mit einfließen zu lassen. Und also gerade jetzt nehmen wir mal das Beispiel Tenthaus in München, Berg am Laim. Das ist ein Gebäude, 60.000 Quadratmeter. Da gibt es vielfältigste Möglichkeiten, bestehende Materialien wiederzuverwenden. Aber leider, bis dann im Detail, wenn man dann das sich ansieht, funktioniert es halt nicht immer so. Also es hört sich erstmal schön an, dass man Türblätter wieder verwendet oder versucht, Glaselemente als Raumteiler wieder zu verwenden. Aber dann ist auf der anderen Seite ja auch die energetische Sanierung notwendig. Die TGA muss erneuert werden, einfach um effizienter zu werden. Die Technik muss ausgetauscht werden und dann matcht es leider meistens nicht mehr mit den Produkten, die im Gebäude verbaut sind. Und das ist ein Thema, das ja echt die Herausforderung ist. Aber ich glaube, da fangen wir gerade an, ganz massiv und viel zu lernen. Auch unsere Architekten, die das Thema ja aufgreifen, ganz massiv auch aufgreifen, versuchen dahingehend Ideen zu entwickeln, wo es einen echten Mehrwert bietet. Weil es ist natürlich klar, jede Neuanschaffung eines Fensterelements oder Boden, Steinplatten oder Waschtische und dergleichen ist erstmal Produktionsfaktor, der Energie verbraucht. Und ich glaube, da, wenn man das berechnen kann und analysiert und das auch mal auswertet, dann glaube ich, schauen wir gegenüber Neubau sehr gut aus. Also deswegen, und wie Fritz sagt, ich glaube, das kommt auch langsam bei den Mietinteressenten an, dass dieser Vorteil, den ein ertüchtigtes Gebäude, revitalisiertes Gebäude, das energetisch den aktuellen Anforderungen entspricht und auch technischen Anforderungen entspricht, auch vergleichbar, absolut vergleichbar auf Augenhöhe ist.
Also das heißt, du würdest tatsächlich den Punkt auch hervorheben, zu sagen, Bestand kann hier durchaus mit Neubau konkurrieren und ist tatsächlich als revitalisierter Bürobestand wirklich auch eine Zukunft im Vermietungsmarkt.
Also wir haben dadurch schon mal einen riesen Vorteil, dass meistens gerade ältere Gebäude sich in guten Lagen befinden. Das ist schon mal ein echter Mehrwert und der Bestand auch technisch so saniert werden kann und energetisch ertüchtigt werden kann, dass es vergleichbar ist. Ja, ich sehe das nicht als generell als Vorteil, aber es bietet einfach die Möglichkeit, dass wir diese Klimaziele im Auge behalten. Weil, wie Fritz sagt, also es wäre keine Lösung, wenn wir alles neu bauen würden, werden wir es nicht schaffen, also diese Klimaziele oder daran an den Zielen festzuhalten.
Und vielleicht, Veit, du hattest ja gerade das Beispiel nochmal gebracht, Ten Towers. Vielleicht da noch eine allgemeine Frage. Welche Rolle spielen denn jetzt gerade im Münchner Vermietungsmarkt? Welche Rolle spielen denn da so große Landmark-Buildings wie die Ten Towers? Da gibt es ja auch andere, abseits der eng gefassten Innenstadt. Was ist da denn euer Blick drauf?
Ja, also definitiv ist ein sehr bekanntes Gebäude. Das ist der Riesenvorteil. Es war ja langjährig durch die Telekom genutzt, die das Gebäude komplett genutzt haben und ausgezogen sind. Und das Gebäude jetzt ist natürlich sehr spannend in die Richtung zu entwickeln, also dass es wieder multitenantfähig wird, dass man diese Türme, das sind ja, also Ten Towers kommt von diesen Doppeltürmen, also insgesamt sind es 5 Doppeltürme, die ja perfekt teilbar sind und ein Herzstück haben, ein Glashaus, das auch multitenantfähig genutzt werden kann. Und das ist schon eine sehr attraktive Immobilie, gerade weil es auch in der Lage Nähe Ostbahnhof sich befindet. Ich glaube, da haben wir natürlich schon eine Basis geschaffen, die attraktiv ist für die Büronutzer. Nähe zum Werksviertel, das ja so das Innenviertel, gerade im gewerblichen Mietbereich, war jetzt die letzten Jahre, das aber langsam vollläuft und auch entsprechend jetzt die Entwicklungen ja stattfinden. Und von daher glaube ich schon, dass auch ein Hochhaus, also wir haben ja 14 Stockwerke, Fritz hatte sehr eingangs gesagt, dass es war für ihn auch ein bleibender Eindruck, in einem Hochhaus zu arbeiten zu können. Das bietet natürlich schon nochmal einen Unterschied zu diesen klassischen Bürogebäuden und den Mehrwert können wir auch nachhaltig gedacht in den Ten Towers darstellen.
Ich glaube, aus Nutzersicht ist es so, dass wir, wie gesagt, wir haben einen verstärkten Druck auf die Innenstadt bei den Anfragen. Wir haben aber auch einen historisch niedrigen Leerstand dort. Und wir haben die Besonderheit in München, dass wenn man sich die Innenstadt anschaut, wir haben ja keine hohen Gebäude dort. Ja, das kann man ja überhaupt nicht vergleichen mit anderen Märkten. Wenn ich jetzt Frankfurt anschaue oder sowas, eine komplett andere Situation. Das heißt, wenn uns jetzt Anfragen von größeren Nutzern erreichen, können wir die in der Innenstadt kaum bis gar nicht platzieren. Und ab dem Zeitpunkt wollen die natürlich stadtnah sein, schauen dann auf eine sehr gute ÖPNV-Anbindung und müssen dann sehen, was es da an qualitativen Gebäuden gibt. Und das, denke ich, ist auch ein großes Potenzial, weil wir werden auch in Zukunft in der Innenstadt da nichts dran ändern, ne? Dass es da keine großen, hohen Gebäude geben wird. Und da muss der Nutzer dann auch Lagen sich anschauen. Also wenn man sich auch die großen Neubaugebiete anschaut rund um München, sind die teilweise auch noch in den letzten Jahren ja schon deutlich außerhalb der Stadt gewesen. Aber da ist natürlich ein Gebäude wie die Ten Towers doch sehr, sehr nah an der Stadt und auch sehr nah am Ostbahnhof.
Und ein Vorteil bietet natürlich auch die schiere Größe, ne? Also wenn es größere Unternehmen sich interessieren, dann können wir verschiedene Größenordnungen anbieten, zusammenhängenden Flächen. Das bietet ja auch einen gewissen Vorteil. Und wie Fritz sagt, also gerade in der Innenstadt ist das nicht möglich. Und wenn man am 14. Stock steht, dann sieht man ja, wie nah man eigentlich an der Innenstadt ist, am Ostbahnhof. Das ist ja, also die Blickrichtung ist schon sehr attraktiv.
Absolut. Insofern vielleicht so als letzten Punkt von euch nochmal so ein kurzes Zwischenfazit. Markt, habe ich gelernt, ist eine dynamische Phase. Büromieter mit veränderten Bedürfnissen. Was ist denn aus eurer Sicht so das größte Thema mit Blick auf die aktuelle Marktsituation und auf die veränderten Bedürfnisse, die ihr in den nächsten Wochen und Monaten angehen wollt, hier in München auch mit Blick auf die Landmark Buildings, über die wir gesprochen haben?
Also aus meiner Sicht ist es so, dass wir gerade schon während der Pandemiezeit hat sich jeder begonnen, Gedanken zu machen, jeder Nutzer über seine Büroflächen. Das war am Anfang mitunter etwas hilflos oder fragend, aber mittlerweile haben die Nutzer weitestgehend eine Idee, wie ihre Büros sein sollen. Was wir auch sehen, ist eine Reduktion im Durchschnittsmietvertragsabschluss an Fläche. Das heißt, die Deals werden kleiner, ja, aber sie suchen Qualität. Und wir haben quasi überhaupt keine Nachfrage mehr nach B- oder C-Qualitäten. Wir haben ausschließlich A-Qualitätanfragen und dann muss man quasi den Markt dagegen spielen. Und der Nutzer erwartet dann von uns, dass wir aufzeigen, in welchen Gebäuden kann ich mich denn zukunftsfähig für die nächste Mietvertragslänge so positionieren, dass ich mein Unternehmen den richtigen Rahmen zur Verfügung stelle, dass sich das so entwickelt, wie wir es uns wünschen. Ja, und das ist, glaube ich, durchaus ein Prozess, aber da sind die eigentlich fast alle Nutzer schon in der Phase, wo sie wissen, was sie wollen, und dem muss man den Markt entgegenstellen. Ja, und das, denke ich, ist auch eine große Chance, weil es gab selten Dekaden, wo sich Mieter so viel mit ihren Flächen befasst haben wie zurzeit.
Völlig richtig. Und jetzt aus Gebäudesicht und aus der Nutzung her gedacht, merken wir auch, also diesen Qualitätstrend ganz massiv. Also wir müssen hochwertige Eingänge schaffen, wir müssen Flächen schaffen, die für die Kommunikation, also in den allgemeinen Flächen, sehr gut geeignet sind, diese Kollaborationsflächen. Und es geht hin zum Mobilitätsthema. Also wir machen Untersuchungen für die Gebäude auch, also die Fahrradnutzung möglich ist, wie die Ladeinfrastruktur. Und also ich möchte hier nur ein paar Beispiele aufzählen, um das zu untermauern, dass dieser Qualitätsgedanke, also die Firmen haben sich sehr viele Gedanken gemacht, wie sie zukünftig diese Nutzung haben möchten, weil sie auch aus Mitarbeitersicht denken und das entsprechend dann, wenn sie den Umzug wirklich durchführen, dass das dann einen echten Mehrwert und Vorteil für das Unternehmen bietet. Und auch Qualität in Hinsicht Zertifizierung. Wie wir schon heute mehrfach gehört haben, das Thema Nachhaltigkeit, energetische Sanierung, die Unternehmen werden keine Immobilien mehr anmieten, die nicht deren Vorstellung oder die Ziele erfüllen, die einfach uns ja auch gesetzlich mittlerweile vorgegeben werden. Und das ist ein wichtiger Punkt, gerade im Bestandsbereich, diese umzusetzen. das ist meines Erachtens ein Megatrend, der nicht mehr wegzudenken sein wird. Und wenn man erfolgreich sein möchte im Vermietungsmarkt als Anbieter von Büroimmobilien, dann muss man das einfach mitplanen, mitdenken und auch nachhaltig anbieten.
Das heißt, das Thema, wie ticken Büromieterinnen 2023 und wohin bewegen sich die Märkte, wird uns auch die nächsten Wochen und Monate sicherlich noch intensiv beschäftigen. Und da ist die Diskussion heute sicher noch nicht abgeschlossen. Ich freue mich auf eine Fortsetzung. Danke an euch, Fritz und Veit, für die wirklich spannenden Impulse.
Vielen Dank für die Möglichkeit.
Ja. Dankeschön.